Ja, ich darf euch begrüßen. Wir haben letztes Mal über die Heilsordnung Gottes gesprochen in der Bibel, also das, wie Gott das Heil nimmt und es einem Menschen zuteilt, also wie das Heil mir zu eigen wird. Wir haben dann das auch am Beispiel gesehen von Paulus. Paulus ist genauso ein Mensch wie wir gewesen und ihm wurde das Heil genauso zugeteilt, wie es uns auch zugeteilt wird. Also in gewisser Weise will ich damit sagen, Paulus wurde genauso gerettet wie wir auch. Also auf die genau gleiche Art und Weise. Und wenn wir uns die Heilsordnung anschauen, dann war das so, Saulus war ein verlorener Sünder, ein böser Mensch, der Gefallen daran hatte, die Christen zu töten. Und das ist das, was in der Bibel steht über Paulus. Es hat ihm gefallen. Es war, als Stephanus gesteinigt wurde, war er der, der das mitorganisiert hat, der mitgeschaut hat, dass Stephanus getötet wird. Und das war das, was er wollte. Und im Kapitel 9 wird er wie ein Tier beschrieben, das so wütend ist und so, er will die unbedingt alle töten, die Christen. Und aus diesem Mann wird mit einem einzigen Ereignis auf einen Schlag ein ganz anderer Mensch, wie ein neues Leben. Dieser Paulus, der ist jetzt ein neuer Mensch geworden. Er ist ein Baby im Glauben eigentlich, also so ist gerade geboren, das nennen wir dann Baby. Aber was für uns so wichtig ist, ist, dass wir verstehen, was das bedeutet. Wir haben letztes Mal auch gesagt, das Wichtigste ist, dass wir selber das auch erlebt haben, das, was Paulus erlebt hat. Also, dass dieser Unterschied da ist, dass vorher war ich verloren und mein Leben ging nach unten. Das ging ins Verderben, in die Hölle. Dahin bin ich gewandert. Und ja, ich habe meine Schleifen gedreht. Vielleicht war ich manchmal nett, vielleicht manchmal auch nicht so nett. Egal wie, der große Pfeil meines Lebens, der hat nach unten gezeigt und der ging ins Verderben. Und jetzt muss etwas passieren. Es muss sich etwas ändern. Ich muss von dieser Seite wechseln auf die andere Seite. Und wir nennen das dann Bekehrung. Man kann das ganz verschieden nennen, das Ereignis, was da passiert. Also in unseren Kreisen sagt man Bekehrung. Ich habe gesagt, ich habe euch auch letztes Mal erzählt, dass in manchen Kreisen, sagt man das auch anders. Da sagt man zum Beispiel, ein Pfarrer ist fromm oder ein Mensch ist fromm geworden. So hat man früher das gesagt. Aber egal, wie man es nennt, es ist etwas, was passieren muss. Da muss etwas in meinem Leben passieren. Und wir haben letztes Mal uns das angeschaut. Wichtig für uns zu verstehen ist, dass ab diesem Punkt, ab dem Augenblick, wo wir sozusagen bewusst diesen Wechsel der Realitäten verstehen und annehmen, wo wir sagen, ja, Gott, genau das will ich. Ab diesem Punkt, wenn man da drüben auf der anderen Seite steht, steht man auf einer festen Basis und bekommt eine ewige neue Ausrichtung. Das Leben sieht jetzt anders aus. Der Pfeil zeigt auf einmal nach oben. Was ich aber versucht habe, so ein bisschen zu zeigen, ist, man steht auf einer Basis. Also da sind Dinge, die sind schon vorher passiert und die müssen nicht nochmal passieren. Die sind ein für alle Mal geschehen. Und zwar, wenn wir den Epheserbrief lesen, Gott hat vor Grundlegung der Welt, es gibt die Vorkenntnis, die Vorbestimmung, oder Gott hat erwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor es diese Welt gab, hat er den Gläubigen gerufen, ins Leben gerufen. Er hat einen Rettungsplan gemacht und da hat er den Namen, wenn du gerettet bist, deinen Namen da drauf geschrieben. Das wollte er von Anfang an und das hat er gemacht. Dafür hat er die ganze Bibel geschrieben, all das. Dafür hat er ein Volk erwählt, hat dieses Volk in ein Land geführt. Dafür hat er in diesem Land Jesus aufstehen lassen. Jesus hat alles getan, und diese Rettung dann fertig zu machen. Und dann hat Gott dich berufen. Du wurdest vielleicht oft gerufen. Deine Eltern haben dir vielleicht von Jesus erzählt und haben dir das alles erklärt. Aber es ist auf taube Ohren gestoßen. Deine Freunde haben dich gerufen, haben dir etwas gesagt. Immer wieder wurdest du gerufen, bis einmal an einem Tag ein Ruf kam. Und vielleicht war das genau das Gleiche, was deine Eltern dir auch immer gesagt haben. Du brauchst Jesus. Und deine Freunde haben dir auch immer gesagt, du brauchst Jesus. Aber an diesem einen Tag war alles anders. An diesem einen Tag hast du gehört, wie jemand zu dir sagt, du brauchst Jesus, und du hast gewusst, es stimmt. Da wurdest du berufen und wiedergeboren. Auf einmal konntest du das verstehen, was das bedeutet. Auf einmal hast du Jesus gesehen und er war nicht nutzlos und wertlos für dich. sondern auf einmal hat es was bedeutet. Jesus ist wirklich der, der mir helfen kann. Deine Augen sind aufgegangen, so wie bei Paulus. Saulus, als er da auf dieser Straße war und auf einmal Jesus seine Herrlichkeit sieht und sagt, das will ich jetzt haben. So, dann kommt die Bekehrung mit Buße, mit Glauben. Das ist das, was in unserem Leben dann sichtbar wird. Das ist das, wie wir dann sozusagen darauf reagieren. Und dann kommt die Rechtfertigung von Gott. Gott spricht uns gerecht und dann sagt Gott uns, wir sind jetzt seine Kinder. Das ist die Basis für das Leben als Christ. Ich habe das so als Basis hingestellt. Das müssen wir nicht mehr erarbeiten. Also wenn du gerettet bist, dann musst du deine Rechtfertigung nicht mehr erarbeiten. Sie ist da und du stehst auf dieser Rechtfertigung. Sie ist fertig. Sie ist abgeschlossen. Bei der Rechtfertigung, da hakt es vielleicht manchmal so, das gefällt uns vielleicht manchmal nicht so, wenn wir sowas hören. Aber schaut mal, die Sohnschaft zum Beispiel. Da ist uns doch ganz klar, dass, also wir arbeiten doch nicht dafür, dass wir mehr Gottes Kinder sind als vorher. Sondern entweder bist du Gottes Kind oder du bist es nicht. Und die Bibel sagt uns eindeutig, wenn wir gerettet sind, dann sind wir Gottes Kinder. Wir haben Gottes Geist bekommen, indem wir rufen, aber Vater. Wir sind Gottes Kinder. Das ist eine Tatsache, an der ändert sich auch nicht, das ändert sich auch nicht. Das müssen wir nicht erarbeiten, nicht besser machen, größer machen oder so. Das ist da. Auf dieser Basis stehen wir. Wir kämpfen und mühen uns nicht mehr dafür, dass Gott uns liebt, sondern er hat uns ja schon vor Ewigkeit geliebt und vorher erkannt und vorher bestimmt und vorher berufen. Wir kämpfen nicht mehr darum, dass wir zu ihm kommen dürfen. Er hat uns ja in seinem Sohn schon gerecht gesprochen. Wir sind heilig und dürfen deswegen mit Freimut vor den Thron der Gnade treten, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir kämpfen auch nicht mehr um seine Liebe und seine Freundlichkeit. Wir sind ja schon seine Kinder und er liebt uns als seine Kinder. Also wir stehen auf dieser Basis. Jeder, der gerettet ist. Du, wenn du gerettet bist, dann sind diese Dinge in deinem Leben schon geschehen. Ob du es weißt oder nicht, das ist passiert. Wisst ihr, wir können das vielleicht uns so vorstellen, wenn wir uns beschäftigen, damit wir ein Mensch entsteht im Mutterleib, also wie die Zellen sich teilen und was da alles passiert und welche Phasen es gibt und wann bildet sich was, dann kann man da ganz, ganz viel studieren und wir wissen das alles nicht. Aber wir haben ja trotzdem Ohren, obwohl wir nicht wissen, wann die Ohren gebildet wurden oder wie das gemacht wurde, aber wir haben die. Wir haben Augen, wir können sehen. All das, was in unserem Körper funktioniert, das ist da, ob wir es verstehen oder nicht. Und so ist das hier auch. Wenn du gläubig bist, wenn du errettet worden bist, dann hat Gott all diese Dinge getan in deinem Leben und sie sind da, ob du es verstehst oder nicht, ob du es weißt oder nicht. Das, sagt die Bibel, das ist eine Tatsache. Das ist schon geschehen. Aber jetzt auf dieser Basis, jetzt findet unser Leben statt. Jetzt kommt das, was wir unser christliches Leben nennen. Und das besteht im Ausharren und in der Heiligung. Wenn wir das jetzt nach diesem Heilsplan oder nach dieser Heilsordnung uns anschauen. Unser Leben besteht jetzt im Ausharren und in der Heiligung. Daran arbeitet Gott jetzt in uns. Gott verändert uns jetzt. Wir haben letztes Mal die Stelle aus Titus gelesen, wo geschrieben steht, die Gnade Gottes, die kommt in dein Leben und sie erzieht dich. Sie verändert dich, damit du die alten Begierden, die weltlichen Begierden verleugnest. Also, dass du dich änderst. Die Gnade Gottes arbeitet an dir. Gott heiligt dich. Das ist das, was Gott tut in deinem Leben. Und das tut er jeden Tag. Und das nächste ist, Gott führt uns durch Höhen und Tiefen unseres Lebens. Aber er führt uns immer sicher, damit wir an ihm festhalten, damit wir ausharren können. Ausharren bedeutet, wir halten an Gott fest. Wir bleiben im Glauben. Wir lassen nicht los, sondern wir bleiben an ihm, bis wir einmal verherrlicht sind. Und das ist das, woraus unser Leben jetzt besteht. Und das Schöne oder vielleicht das Schade, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, ist, dass das auf dieser Erde nie aufhört. Solange wir hier sind, wird Gott an uns arbeiten, an der Heiligung und am Ausharren. Er wird uns durch schwere Zeiten führen und durch gute Zeiten, damit wir mehr und mehr lernen, an ihm festzuhalten. Und er wird uns ja, durch andere Menschen, durch Umstände, durch alles Mögliche an uns schleifen, damit wir in der Heiligung wachsen, damit wir mehr von ihm verstehen, damit wir uns ändern. Das ist jetzt der Fokus von Gottes Werk. Und das gilt für jeden von uns. Also wenn du schon lange Christ bist, schon viele, viele Jahre Christ bist, oder ob du jetzt vor kurzem gerettet wurdest, ob du ganz neugeborener Christ bist, bei allen funktioniert es gleich. Wir müssen Heiligung und Ausharren lernen. Gott führt uns seinen Weg, um uns genau diese Dinge beizubringen. Und das Schöne ist, wir schauen auf das Ziel. Einmal wird das alles dann vorbei sein. Dann an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir ihm entgegen entrückt werden oder wenn wir vorher sterben, dann werden wir zu ihm kommen und dann werden wir verherrlicht. Und dann hört dieses Heiligung und dieses Ausharren, dann hört es auf. Und ich will, dass wir uns jetzt anschauen, wie das bei Paulus war. Letztes Mal haben wir gesehen, wie Paulus umgekehrt ist, also wie Gott ihn gerettet hat. Aber jetzt geht es weiter im Leben von Paulus, und zwar, wie ergreift er jetzt dieses neue Leben? Wie macht jetzt Paulus das? Wie sieht es bei ihm aus? Wie lebt er jetzt? Dazu schauen wir uns die ersten Verse an. Die haben wir letztes Mal auch schon gelesen und sind da so ein bisschen schneller drüber weggegangen. Apostelgeschichte 9, 15 bis 16. Doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade ihn, Paulus, habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er, Paulus, soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Also das ist das, was Gott über das Leben von Paulus sagt. Also Paulus bekehrt sich und Gott sagt, hier, ich habe einen Plan für ihn. Er ist mein Werkzeug und mit ihm werde ich etwas tun. Und zwar, ich werde meinen Namen zu den Nichtjuden tragen, also zu den Heiden und zu ihren Königen. Das werde ich tun. Und er wird viel für meinen Namen leiden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Also am 22. Juli 2013, also schon über 10 Jahre her, da erblickte der kleine George Alexander Lewis im St. Mary's Hospital in London das Licht der Welt. Also ein kleiner Junge wurde geboren. Und wenn wir den anschauen würden, dieser kleine George, dann würden wir denken, das ist ein ganz normaler Junge. Aber er war kein ganz normaler Junge. Seine Zukunft war vom ersten Augenblick, wo er geboren wurde, schon fest geplant. Er ist nämlich ein Prinz. Das macht ihn ganz anders als zum Beispiel unsere Kinder. Oder ja, nehmen wir mal mich. Als ich geboren wurde, gab es keinen großen Masterplan für mein Leben. Also ich war halt einfach da und meine Eltern haben halt geschaut, was so aus mir wird. Dieser kleine Prinz aber, der ist der Thronerbe. Wenn sein Vater, also ein bisschen kompliziert vielleicht, aber auf jeden Fall habe ich das so verstanden, also irgendwann, wenn sein Vater dann stirbt und sein Opa auch tot ist, dann wird er König sein. Also das ist der Plan für sein Leben. Das ganze Land hat diesen Plan für sein Leben. Und hier bei Paulus lesen wir eigentlich etwas, passiert was Ähnliches. Paulus kommt zur Welt, also er wird neu geboren und Gott sagt, das ist nicht einfach irgendein Leben. Der lebt nicht einfach so und guckt, was mal draus wird. Sondern ich habe einen Plan mit ihm. Ich habe was vor. Da gibt es eine große Sache, die ich machen will. Bei Paulus ist es halt viel größer. Bei dem Prinz George ist es nur die ganze britische Nation, die einen Plan hat für ihn, einen vorgezeichneten Weg. Aber der neugeborene Paulus hat da hat der Schöpfer von Himmel und Erde einen Plan. Paulus lebt sein geistliches Leben, sein neues Leben nicht einfach ins Blaue hinein, sondern da gibt es einen Masterplan. Einen vorgezeichneten Weg. Und das Interessante ist, dass wir das direkt bei der Geburt von Paulus bekommen. Also ich sage Geburt, also bei seiner Wiedergeburt, bei seinem neuen Leben, bekommt Paulus direkt die Infos für das alles. Paulus soll ein ausgewähltes Werkzeug sein. Und er wird Jesus seinen Namen zu den Heiden bringen, was, wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen, was Paulus macht. Und er wird den sogar unter Königen bekannt machen. Und genau das lesen wir dann in der Apostelgeschichte, genau das passiert dann auch. Was glaubt ihr? Das, was Gott geplant hat, Also wird es auf jeden Fall eintreffen? Also das ist eine Fangfrage. Ich meine, wir sind anständige Christen. Also wenn Gott etwas geplant hat, dann wird es auch eintreffen. Ich habe es mir so überlegt. Wir haben damit so ein bisschen ein Problem, glaube ich. Wir können das nicht so gut einordnen. Ich habe mir das so überlegt, schaut mal, dieser kleine Prinz George. Also soweit ich weiß, lebt er noch. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ja. Also nehmen wir mal an, dieser Prinz George, für den hat man große Pläne. Der wird König. Aber dann wird er irgendwann krank mit, keine Ahnung, 15 und dann stirbt er. Dann sind diese ganzen großen Pläne, die man mit ihm hat, die sind nichts geworden. Er wurde nie König. Obwohl das alles geplant war und obwohl das ein großer Plan war, obwohl eine ganze Nation hinter diesem Plan steht, aber er kann seinen Platz als König niemals einnehmen, wie es für ihn geplant war. Oder nehmen wir mal an, hier, vielleicht schmeißt der George hin, der ist irgendwann 18 und dann hat er echt keine Lust mehr auf dieses ganze Königsfamiliengedöns und dann sagt er, ich weigere mich bei eurem Thronspiel mitzuspielen, ich habe keine Lust auf das alles. Schaut ihr selber, wer König ist und wer nicht und so lasst mich damit in Ruhe. Ich sag mich von dem Ganzen los. Also das bedeutet, ja, das Leben von diesem kleinen Prinz George ist vorgeplant. Jemand hat einen Plan für dieses Leben, eine ganze Nation. Aber ob das so eintrifft, das ist fraglich. Weil da kann ja alles Mögliche passieren dazwischen. Und vielleicht will der gar nicht. Wie ist es mit Gottes Plan? Also wir haben hier eindeutig einen Plan, den Gott hat. Gott sagt hier, der Paulus, mit dem werde ich das und das machen. Ist es da auch so? Wird Paulus das Evangelium den Heiden bringen? Wird er das wirklich vor Könige bringen? Vielleicht hat er keine Lust. Vielleicht entscheidet er sich ja da anders, dagegen. Wenn Paulus nun vorher an einer Krankheit stirbt, dann würdest du vielleicht sagen, ja gut, das wird Gott verhindern. Aber vielleicht, wenn er selber nicht keine Lust hat, wenn er selber sagt, nein, also lieber habe ich eine Frau, kaufe mir ein schönes Haus und lebe in Jerusalem, kann ich auch in der Gemeinde dienen und das passt mir so. Kann das sein? Nun, ich weiß nicht, wie du die Frage beantworten würdest, aber aus der Bibel lernen wir immer eins, Gott, wenn Gott einen Plan hat, dann wird dieser Plan auch zustande kommen. Es gibt eine Stelle, eine meiner Lieblingsstellen aus Jesaja 46. Und ich finde es so beeindruckend, wie Gott hier von sich redet. Gott redet hier von sich auf eine Weise, die uns in Erstaunen versetzen muss. Auf eine Weise, wo ich das so zum ersten Mal verstanden habe, war ich so beeindruckt, weil ich gedacht habe, das ist endlich ein Gott, der es wert ist, dass man ihn anbetet. Der es wert ist, dass man sich vor ihm beugt und sagt, ja, du bist wirklich Gott. Du bist wirklich anders. Gott sagt, denkt an das, was früher war. Von Urzeiten her, ja, ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt keinen Gott, der mir gleicht. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt. Lange voraus, die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne, die verwirkliche ich. Und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Ich rufe den Adler aus dem Osten und den Mann aus den fernen Ländern, der meinen Plan ausführt. Ich habe es gesagt und ich lasse es auch so kommen. Ich habe es geplant und ich führe es aus. Der Gott, mit dem wir zu tun haben, ist ein Gott, der sagt, ich sage von Anfang an, wie das Ende sein wird. Und so wird es sein. Ich sage, wie alles läuft und so wird es passieren. Deswegen kann Gott in seinem Wort die Zukunft beschreiben, weil es genau so passieren wird, wie er sagt. Und das ist Gott. Er wirkt auf wundersame Weise. Es gibt keinen, der ihm gleicht. Wir können es nicht mal richtig begreifen, wie er das macht. Wie funktioniert das? Er wählt Paulus als sein Werkzeug aus. Er plant den Weg von Paulus und lenkt seine Schritte und Paulus geht gerne und völlig frei diesen Weg. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Nicht, dass wir darüber diskutieren und so. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir uns jetzt so Gedankenbälle zuwerfen und dann diskutieren, wie das bei Paulus war und so. Nein, das Wunderbare ist, das Schöne ist, wenn du zur Familie Gottes gehörst, wenn du auf dieser Basis stehst, wenn du gerettet bist, dann stimmt das auch für dein Leben. Dann ist dein Leben auch nicht einfach nur irgendein Leben. Und du lebst nicht einfach ins Blaue hinein, sondern dann hat Gott auch einen Plan für dein Leben. Er möchte mit dir etwas tun. Du bist ein Werkzeug in seiner Hand. Er will dich gebrauchen. Er hat was vor mit dir. Wir sind sozusagen Prinzen, nur nicht so billige Prinzen wie der Prinz George von England, sondern wir sind die Kinder Gottes des Höchsten und er hat mit uns einen bestimmten Sinn und ein bestimmtes Ziel. Und Gottes Gnade wirkt an unserem Leben. An deinem Leben wirkt Gott und er wirkt in deinem Leben mit diesem Weg, den er dich führt, wirkt er in deinem Leben Ausharren und er wirkt Heiligung und er bewirkt, dass dein Leben einen Sinn und ein Ziel hat. Und das Besondere bei Paulus ist, das ist bei Paulus anders als bei uns, bei Paulus sagt Gott von Anfang an, was genau passieren wird. Wir kriegen so eine Liste nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir war das nicht so. Als ich mich bekehrt habe, habe ich nicht irgendwie eine Liste bekommen, was Gott mit meinem Leben alles machen wird. Das wird eine Überraschung sein für mich. Aber ich weiß eins, Gott hat einen Weg für mich vorbereitet. Gott hat etwas, was er mit mir tun möchte. Und das ist etwas, was mich in gewisser Weise besonders macht. Und genauso ist es mit dir. Wenn du gerettet bist, dann hat Gott etwas mit deinem Leben vor. Dein Leben ist nicht einfach so da, sondern es ist in gewisser Weise besonders. Anders als alle anderen hast du eine Aufgabe von Gott bekommen, die nur du in seiner Hand machen kannst. Bist du dir dessen bewusst? Ich glaube, das würde einen riesigen Unterschied machen, wie wir an unser Leben rangehen. Wie stehen wir morgens auf? An was denken wir? Womit füllen wir unser Leben? Wisst ihr, ich habe mir das so überlegt, schaut mal, wenn wir als Kinder Gottes, wenn wir aufstehen und dafür arbeiten und kämpfen, um reich zu werden, um viel Geld zu verdienen, damit wir uns ein großes Haus kaufen können, gutes Auto, damit wir oft in Urlaub fahren können. Wenn wir dafür arbeiten, wenn das unser großes Lebensziel ist, das wäre so, als ob wir hier den Fußballer Messi nehmen, hier der Weltfußballer ist, und dann würde der hier zum Fußballverein kommen und dann würden wir sagen, ah Messi, schön, dass du da bist hier bei uns, wir brauchen noch jemand fürs Marketing. Nein, Mann, der soll Fußball spielen, weil das ist das, wofür er gemacht wurde. Das ist das, was er am besten kann, was er besser kann als alle anderen. Dass, wenn wir als berufene Kinder Gottes mit einem Auftrag und einem Ziel, wenn wir unser Leben nur zum Beispiel darauf ausrichten, dass wir sagen, wir leben gesund, wir schauen, was wir essen und das ist das, worüber wir uns Gedanken machen, dafür kämpfen wir und da reden wir drüber und all das, wir machen Sport die ganze Zeit, wenn das unser Leben ist, dann ist es so, als ob man hier die Bundeswehr ein Flugzeug kauft für Milliarden Euro, für mehrere Milliarden Euro, ein Kampfflugzeug. Und dann stellen sie dieses Kampfflugzeug auf einen Spielplatz, damit die Kinder was zum Klettern haben. Das ist Blödsinn, das ist eine Verschwendung. Das ist eine Verschwendung von Leben, wenn wir unser Leben verschwenden, weil wir haben ein Ziel. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt und er möchte, dass wir ein Werkzeug sind in seiner Hand, damit wir wie Paulus sind. So ist das, ich meine, wir schauen Paulus an. Wenn Paulus das gemacht hätte, wenn er gesagt hätte, hey, das ist viel zu ungemütlich, dieses Ganze. Ich mache das lieber so, ich schiebe eine ruhige Kugel, ich schaue, dass ich heirate, kaufe mir ein Haus und dann schaue ich, dass ich ein möglichst gemütliches Leben habe. Dann würden wir sagen, Paulus, dafür bist du doch nicht gemacht. Du bist viel wertvoller, viel größer als das. Du bist ein Prinz, du bist gemacht, um dann irgendwann mal König zu werden, in dem Bild zu bleiben. Bist du ein Christ, dann hat dein Leben einen besonderen Wert, einen Sinn und ein Ziel. Und es ist so schade, wenn du das für billige Ziele vergeudest. Es muss zur Ehre Gottes gelebt werden. Es muss in Heiligung und Ausharren im Glauben gelebt werden. Und das sieht bei jedem anders aus. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich hoffe, ich habe euch das jetzt einigermaßen verkauft, dass das bei euch auch so ist. Aber was bedeutet das jetzt praktisch? Also wie sieht jetzt dein Lebensziel praktisch aus? Wisst ihr, ich habe dann überlegt, wie ist das denn in der Bibel? Für was waren die denn in der Bibel da? In der Apostelgeschichte zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel Paulus. Paulus wird ein berühmter Missionar. Er reist durch die ganze damals bekannte Welt und er muss Gemeinden gründen. Dafür ist er da. Das ist es, was Gott mit ihm machen will. Und er bringt den Namen Jesu vor Könige. Das ist es, wofür er ausgewählt wurde. Dann lesen wir zum Beispiel von Petrus. Petrus, was macht Gott mit ihm? Was ist sein Werk? Petrus, der geht, wenn wir jetzt weiterlesen werden, ein paar Verse weiter. Petrus geht und der weckt eine Tote auf, Tabitha. Er sagt, Tabitha, steh auf. Und die tote Tabitha, die wird lebendig und steht auf. Oder ein Gelähmter ist da und Petrus sagt zu ihm, steh auf, du kannst gehen. Und auf einmal steht er auf und er kann gehen, seine Füße werden gesund. Das ist das, wofür er als Werkzeug gebraucht wurde. Oder nehmen wir die Kirchengeschichte, nehmen wir Luther, Martin Luther. Er war ein auserwähltes Werkzeug, um das Evangelium wieder groß zu machen, zur Ehre Gottes. Ich habe dann aber auch überlegt, schaut mal, Jakobus, der Bruder von Johannes. Wenn wir jetzt weiterlesen werden, werden wir sehen, was ist mit Jakobus passiert. Weiß es jemand? Wie hat er Gott verherrlicht? Er wurde getötet. Er wurde getötet und hat damit Gott verherrlicht. Wisst ihr, das ist genauso Gottes Plan gewesen. Und Jakobus hat das gemacht. Jakobus ist da durchgegangen und er hat mit diesem Werk Gott verherrlicht. Das war sein Werk, das Gott für ihn vorbereitet hat und das er gemacht hat zur Ehre Gottes. So gebraucht Gott uns Menschen. Und vielleicht denken wir jetzt ja, okay, unser Leben ist nicht besonders. Ich bin halt nicht Paulus, Petrus oder Luther oder so. Vielleicht fehlen dir die Möglichkeiten. Vielleicht denkst du, hey, ich bin nicht so klug oder so begabt. Oder vielleicht hast du eine Krankheit oder irgendwas steht dir im Weg. Aber weißt du, die Frage ist, glaubst du wirklich, Gott hätte dich vor Zeiten berufen? Und dann hätte dir ein neues Leben geschenkt und dann hätte er vergessen, dir einen Sinn und einen Zweck zu geben, wie er dich gebrauchen kann? Ich glaube, unser Problem ist, dass wir oft so nur auf große Dinge schauen. Wir können nicht wie Petrus die Lahmen wieder gehen lassen oder die Tabitha von den Toten auferwecken, dann haben wir wahrscheinlich keinen besonderen Zweck in unserem Leben, oder? Also wenn wir die Toten nicht aufwecken können, sind wir nichts Besonderes. Oder wir sind nicht wie Paulus, große Missionare, die den Namen Gottes vor Völker und Könige tragen. Also haben wir wahrscheinlich keinen besonderen Zweck. Ich glaube, wir schauen oft falsch drauf. Und ich möchte jetzt, dass wir nochmal zurückdenken an das, was wir vorhin gesehen haben. Was ist es denn, was Gott in uns in seiner Heilsordnung jetzt bewirken möchte? Woran er besonders arbeitet? Er arbeitet an unserer Heiligung und er arbeitet an unserem Ausharren. Das ist es, was ihm wichtig ist in unserem Leben. Das möchte er immer mehr und größer machen und immer, immer schöner hervorbringen. Wisst ihr, Gott braucht es nicht, dass wir große Wunder tun. Das kann er selber viel besser. Er braucht nicht, dass wir riesige Dinge tun. Woran er jetzt in unserem Leben arbeitet, woran er jetzt in deinem Leben arbeitet, ist deine Heiligung und dein Ausharren. Das ist das, was er besonders und besonders hervorheben will. Er will unser kleines Leben nehmen und er führt uns Wege, damit unsere Heiligung größer und besser wird und damit wir mehr und besser an ihm festhalten. Und dann sieht unser Werk vielleicht ganz klein aus. Also ich habe dann mal überlegt, schaut mal, das Werk von Maria. Was war denn das Werk, das Besondere, wofür Maria da war? Maria war da, um ein Baby zur Welt zu bringen, um es großzuziehen, um es zu erziehen und um es in den Tempel zu bringen und um ihm vorzulesen aus der Bibel und ihm Lesen beizubringen. Das hat Maria gemacht. Vielleicht ist dein Werk ja wie das von Barnabas in Apostelgeschichte 6. Was hat Barnabas gemacht? Barnabas hatte Geld und da waren Leute, die waren arm, die hatten keins. Und Barnabas, sein Werk, war klein. Er hat es den Leuten gegeben, damit die sich was zu essen kaufen können. Vielleicht ist dein Werk wie das Werk von dem Arzt Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt. Der hat einfach den Apostel Paulus begleitet. Der Apostel ist unterwegs gewesen und bei seinem Leben brauchte der einen Arzt, also so wie oft wie der gesteinigt und ausgepeitscht wurde und so, da brauchte der wahrscheinlich jemanden, der immer wieder schaut, dass der wieder gesund wird. Und Lukas hat eigentlich nur das gemacht. Er ist hinterhergegangen, immer mit Paulus unterwegs gewesen und hat ihm geholfen und ihn versorgt und ihm gedient, seine Wunden verbunden und geschaut, dass Paulus gesund bleibt. Das war sein Werk, wofür er da war. Vielleicht ist dein Werk auch das, wie das Werk von den Leviten im Alten Testament. Was war ihr Werk? Sie haben Psalmen gesungen zu Gottes Ehre an den großen Festen im Tempel. Und vielleicht ist dein Werk auch wie das Werk von Jakobus, der Bruder von Johannes, der für den Namen Jesu stirbt. Ich weiß nicht, was dein Werk ist. Ich weiß tatsächlich auch nicht, was mein Werk in der Zukunft ist. Ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. Also ich kann das ja ja nicht wissen, solange Gott mir das nicht sagt. Ich kann es nur im Nachhinein, wenn wir einmal dort oben sind, dann werden wir es im Rückblick sehen können. Aber was ich weiß, ist, dass wir ein Werk haben von Gott, vorbereitet für uns. Und ich glaube, wir müssen dieses Werk aus diesem Fokus sehen, dass wir sagen, die Heiligung und unser Ausharren, das ist es, woran Gott arbeitet, das ist es, was er in uns bewirken möchte, und dieses Werk ist damit verbunden. Gott braucht uns nicht für große Dinge, das kann er selber, nein, er arbeitet in erster Linie an uns. Und wie sieht es jetzt aus? Also wie kannst du das jetzt machen? Also wie findest du jetzt raus, wofür du da bist? Und ich glaube, dass wir über diesen Umweg gehen sollen, über den Weg der Heiligung und über den Weg des Ausharrens. Wenn wir das bewusst leben, dann wird all das, was wir tun, immer ein herrliches Werk vor ihm sein. Vielleicht, wenn du leidest und sagst, Herr, ich möchte an dir festhalten, ich möchte ausharren, ich möchte in der Heiligung wachsen und ich möchte das annehmen, was du mir gibst, zu deiner Ehre, dann wird dein ruhiges und stilles Leiden ein herrliches Werk sein. Ein herrliches Werk zu seiner Herrlichkeit. Aber auch wenn du in diesem Leid zu Gott schreist, um Hilfe schreist, dann ist es auch ein herrliches Werk, weil er wird verherrlicht. Er ist der Retter der Seelen. Und er wird verherrlicht, wenn seine Kinder zu ihm schreien in ihrer Not. Dann ist dein Schreien um Hilfe bei ihm ist genauso ein Werk, das ihn verherrlicht. Gerade wenn wir in unseren Umständen und in unserem Leben, wenn wir da Heiligung lernen und wenn wir da Ausharren lernen, dann wird unser Werk schön in Gottes Augen. Wisst ihr, wenn wir zum Beispiel lernen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir gesündigt haben an jemandem und wenn wir dann hingehen und um Vergebung bitten, dann ist das ein Werk, das Gott verherrlicht. Dann ist das etwas, was Gott groß macht, was unsere Heiligung voranbringt und was unser Festhalten und Ausharren an Gott weiterbringt. Komm, wir verschwenden unser Leben nicht. Wir wollen unser Leben aus Gottes Hand annehmen. Wir wollen bewusst sein, dass Gott mit uns was machen will. Und dass wir nicht einfach nur für die Ziele dieser Welt leben. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Also was können wir jetzt, also wenn wir jetzt nach Hause gehen, wie sieht sowas aus? Bei Paulus sah das so aus, und zwar Paulus hat, wenn wir das jetzt lesen in Apostelgeschichte 9, 19 bis 22, also die Verse 19 bis 22, da geht es dann darum, was Paulus macht. Nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Und Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwirrung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbittlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie? Ist er nicht in der Absicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Und Saulus trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und er brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Was macht Paulus oder Saulus in diesem Fall, wird er noch genannt, was macht er? Wie macht er das? Überlegt er sich, macht er eine Strategie oder sonst irgendwas? Nein, eigentlich macht er einfach nur das, was in seinem Herzen brennt. Er tut das, was er sieht. Wisst ihr, wir haben vorhin gesagt, Gott hat alles geplant und er kommt ganz sicher ans Ziel. Aber wisst ihr, das Interessante ist, das bedeutet nicht, dass Paulus keinen eigenen Willen hat oder Saulus. Es bedeutet nicht, dass Saulus eine Marionette ist, die gelenkt wird von Gott. Es bedeutet auch nicht, dass Saulus am Himmel so eine Schrift stehen sieht, wo immer draufsteht, was er machen muss. Also was ist jetzt Gottes Wille für mein Leben? Und dann sehe ich so eine Schrift am Himmel und dann weiß ich immer, was Gott will und das mache ich dann. Das ist nicht so bei Saulus. Nein, Saulus zieht einfach los und er macht das, was er kann. Er kennt sich unheimlich gut in den alten Schriften aus und deswegen diskutiert er jetzt mit denen, die sich auch in den Schriften auskennen. Und er erklärt ihnen jetzt, was er verstanden hat. Warum? Weil es ihm auf dem Herzen brennt. Weil er überzeugt davon ist. Weil er selber früher die Wahrheit nicht erkannt hat. Und jetzt hat er die Wahrheit begriffen und deswegen will er allen Menschen davon erzählen. Das ist das Werk, das er vor sich sieht. Also er sieht diese Arbeit und er sagt, hey, Ich kann das. Ich muss es machen. Ich muss den Leuten das erzählen. Das ist das Werk, zu dem er fähig ist. Und natürlich sieht es bei dir jetzt vielleicht anders aus. Vielleicht kannst du jetzt nicht unbedingt Griechisch und dann dich an der Universität mit den Theologen da diskutieren und so und denen dann erklären, dass Jesus der Christus ist. Das ist vielleicht nicht unbedingt deine Aufgabe, aber du hast trotzdem eine Aufgabe. Und zwar, wenn wir zum Beispiel im Epheserbrief lesen, Epheser 2, 8 bis 10, da schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. Also, wir wurden gerettet und jetzt in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Gott hat Werke für dich vorbereitet. Eine Aufgabe. Aber wie können wir jetzt diese Werke tun? Wie findest du jetzt raus, was du tun sollst? Von wo wusste Paulus, was er tun soll? Ich glaube, Paulus hat einfach gemacht, was ihm auf dem Herzen brennt. Müssen wir jetzt auf eine Schrift warten am Himmel? Also du gehst jetzt nach Hause und dann sagst, okay Gott, sag mir im Traum, was ich tun soll. Oder all solche Späße machen die Leute immer wieder. Oder zeig mir, was dein Wille ist. Und ich glaube, das ist gar nicht der Weg, den wir gehen müssen. Sondern der Weg, den wir gehen sollen, ist, also müssen wir jetzt neidisch sein auf andere und gucken, oh, guck mal, was der für Gott machen kann. Oh, guck mal, was die für Gott machen kann. Die kann so schön singen oder die kann diese Sachen so gut, das macht sie so gut für Gott. Und dann schauen wir auf die anderen und sind neidisch, weil die so tolle Sachen für Gott machen. Und dann denken wir, ja, wir können das alles nicht. Müssen wir uns plagen mit Werken, für die wir nicht geeignet sind oder die wir nicht schaffen? Nein, weißt du, wenn Gott eine Aufgabe für uns vorbereitet hat, dann gibt er uns eine Möglichkeit und dann gibt er uns ein Herz für diese Aufgabe. Siehst du in der Gemeinde das, was getan werden muss? Brennt dir eine Aufgabe auf dem Herzen? Siehst du die Gelegenheit? Kannst du das tun? Dann ist es vielleicht eine gute Gelegenheit für dich. Vielleicht ist es genau das, was du tun kannst. Vielleicht ist es genau das, was du tun solltest. Siehst du vielleicht in deiner Familie was, wo noch was im Argen ist, wo vielleicht was getan werden müsste, wo man was ändern müsste? Und du kannst es ändern. Und es brennt dir auf dem Herzen, das zu ändern, dann ist es vielleicht genau dieses Werk, das Gott von dir möchte, das Gott in deinem Leben, mit deinem Leben bewirken will. Siehst du was in der Arbeit, bei deinen Freunden, bei deinen Kindern, in der Schule? Such dir irgendwas, wofür dein Herz brennt. Irgendwas, wo Gott dir aufs Herz legt, wo du sagst, hey, das ist was, was ich tun kann. Da kann ich dabei sein. Dafür kann ich beten. Dafür kann ich mich investieren. Dafür setze ich meine Zeit ein. Etwas, wofür Gott dir die Fähigkeiten gegeben hat und egal wie klein und unbedeutend das ist ein gutes Werk. Ein wirklich gutes Werk, das du zu seiner Ehre tun kannst. Das war jetzt so ein bisschen das, was wir tun können. Das sind so Sachen, die wir der Gemeinde oder unseren Freunden oder jemandem Gutes tun können. Aber wisst ihr, ich habe vorhin das auch gesagt, auch wenn wir in Schwierigkeiten sind und wenn wir in diesen Schwierigkeiten an Gott festhalten, dann ist das auch ein gutes Werk. Das ist ein Werk des Ausharrens und des standhaften Ausharrens. Wenn wir in Versuchung und Sünde zum Beispiel stehen, vielleicht kennst du das, dass du in Anfechtung stehst, dass du in Versuchung stehst und dann, wenn du dann dich an Gott festhältst, das ist ein gutes Werk des standhaften Ausharrens, das ist das, was Gott in dir bewirken will, dieses standhafte Ausharren, dieses Kämpfen. Welches Werk steht bei dir an? Was brennt dir auf dem Herzen? Wie klein das auch ist, sei getrost, der himmlische Vater hat es für dich vorbereitet und er will dir helfen. Er will durch dich das machen, er will dich darin führen, er will dich darin wachsen sehen und er wird dich dann am Ende sogar noch reich dafür belohnen, wenn du das dann machst, wenn du das dann lebst. Bei Paulus war das dann so, das ging dann weiter und wir schauen uns das jetzt auch noch mal kurz an, die Verse 23 bis 25. Da gab es aber Widerstand. Also dass Paulus den Willen Gottes tut, heißt nicht, dass alles glatt läuft. Bei Paulus ist so längere Zeit verging, aus dem Galaterbrief wissen wir, dass es einige Jahre waren, längere Zeit verging und schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Und Saulus erfuhr von ihren Plänen. Aber sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer herunter und sie verhalfen ihm so zur Flucht. Wenn wir nach Gottes Willen leben und nach Gottes Plan handeln, dann heißt es nicht, dass immer alles glatt läuft, das sehen wir hier bei Paulus, sondern es gibt Widerstand. Und oft nutzt Gott diesen Widerstand und diese Schwierigkeiten genau dafür, damit wir in der Heiligung und im Ausharren wachsen, damit unser geduldiges Ausharren gestärkt wird. Paulus ist auf dem richtigen Weg, auch wenn es nicht so ist. Und vielleicht ist es bei dir auch so, vielleicht denkst du, vielleicht bist du in einer schweren Situation und dann denkst du, vielleicht mache ich es falsch, vielleicht bin ich auf dem falschen Weg. Und ja, das kann auch sein, dass wir auf dem falschen Weg sind und deswegen nichts funktioniert. Aber das, wenn etwas schwer läuft, heißt es nicht, dass wir nicht in Gottes Willen leben, sondern Gott schickt uns auch oft Schwierigkeiten, um uns wachsen zu lassen in Heiligung und im Ausharren. Und wenn wir jetzt noch einmal einen Schritt weitergehen, diese Schwierigkeiten und dieser Widerstand, der kommt nicht nur von den Feinden von außen, sondern der kann auch von Freunden kommen. Und zwar, Saulus flieht und als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, also der Gemeinde in Jerusalem. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe und er brachte ihn zu den Aposteln und er berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Und von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern stammten, und führte lange Streitgespräche mit ihnen, doch statt sich überzeugen zu lassen, versuchten sie ihn umzubringen. Und als die Christen das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea, von wo sie ihn dann nach Tarsus ziehen ließen. Also als erstes, so ein bisschen erstaunlich finde ich, Saulus kommt in die Gemeinde in Jerusalem und die Gemeinde nimmt ihn nicht an. Die sagen, hey, also das glauben wir dir nicht. Dass du Christ geworden bist, glauben wir dir nicht. Und auf einer Seite finde ich das irgendwie verständlich. Also Saulus hat einige von der Gemeinde töten lassen, einige verhaften lassen. Stellt euch vor, das ist der Mörder von eurem Onkel, von eurer Schwester. Und der kommt jetzt in die Gemeinde und sagt, hey, jetzt bin ich aber anders, ich bin jetzt ganz nett geworden. Und dann ist es nicht so einfach, dem zu vertrauen. Aber wisst ihr, trotzdem, ich finde es irgendwie schade, wenn ich das so lese. Saulus kommt da, er ist ein junger Christ und die Gemeinde nimmt ihn nicht an. Die Gemeinde reagiert zuerst so mit Ablehnung. Und genau das ist es doch auch, was wir als Christen erleben, oder? Wenn wir auch in der Gemeinde sind. In der Gemeinde läuft auch nicht immer alles richtig. Viele Dinge laufen falsch. Es gibt Streit in der Gemeinde, es gibt Probleme. Wir begegnen uns alle, wir sind Sünder und werden oft falsch behandelt. Aber wisst ihr, das bedeutet nicht, dass Gemeinde nicht funktioniert. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, das war die Gemeinde in Jerusalem. Wer waren denn die Leiter in der Gemeinde in Jerusalem? Das waren die Apostel, das war der Bruder von Jesus, Jakobus, der war der Leiter in der Gemeinde. Judas zum Beispiel, der Bruder von Jesus, auch der war ein Leiter in der Gemeinde. Also das waren die Leiter in dieser Gemeinde. Also das war eine gute Gemeinde. Aber trotzdem gab es solche Probleme für den jungen Saulus. Wisst ihr, offensichtlich waren das auch nur Menschen. Und auch diesen Weg muss Paulus gehen oder diesen Weg muss Saulus gehen. Diesen Weg führt Gott ihn. Und durch diesen Weg, davon bin ich überzeugt, lernt Saulus genau diese Dinge, die wir vorhin gesagt haben. Er lernt auszuhalten, ausharren und er lernt Heiligung. Und er lernt, für Gott zu leben, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist, wenn es manchmal schwer wird. Das Wunderbare ist, Gott nutzt unsere Umstände auch, auch Unrecht, was uns geschieht, den Widerstand, den wir erleben, um an uns zu schleifen, um uns zu arbeiten. Und er benutzt es, damit wir ausharren lernen und damit wir Heiligung lernen und damit unser Leben immer mehr ein Wohlgeruch für ihn wird. Und so sehen wir das so ein bisschen jetzt hier das Ende von Saulus. Also jetzt kommt so ein Cut und wir sehen dann Saulus erstmal nicht. Saulus wird sozusagen verschifft, erstmal nach Caesarea und dann ganz hoch nach Tarsus, wo er geboren war. Und ist dann dort erstmal in Sicherheit und kommt jetzt erstmal ein paar Kapitel nicht mehr vor. Aber Gott hat mit ihm etwas vor und Gott baut an ihm und er arbeitet an ihm und er schleift ihn. Und offensichtlich ist jetzt noch nicht die Zeit, wo Saulus sein großes Werk anfängt, sondern jetzt ist die Zeit, wo Saulus vorbereitet wird, wo Gott an ihm arbeitet, ihn verändert. Und Saulus wird geparkt in Tarsus. Und später, wenn er bereit ist, wenn er reif ist, dann kommt der Augenblick, wo Gott mit ihm arbeiten wird und ihn gebrauchen wird. Und das ist vielleicht zum Abschluss auch ein guter Ausblick für uns. Vielleicht wissen wir auch heute noch nicht, für was unser Leben sein wird. Vielleicht werden wir irgendwo geparkt, auf dem Abstellgleis gefühlt. Aber das dürfen wir nicht so sehen, sondern wir dürfen vertrauen Gott. Wenn wir gerettet sind, hat Gott einen Plan mit uns. Er will mit uns etwas tun. Und wir dürfen jede Gelegenheit nutzen, um in der Heiligung und im Ausharren zu wachsen, um fest an ihm zu halten, um dann an dem Tag, wenn er uns gebrauchen will, für das Werk, das er für uns vorbereitet hat, damit wir dann da bereit sind. Da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euer Leben so seht und wünsche mir das auch für mich selber, dass ich mein Leben so leben kann in der Gegenwart Gottes. Damit würde ich gerne abschließen und wir können aufstehen, ihr könnt gern beten und ich schließe dann ab. Herr Jesus, danke dir dafür, dass du uns berufen hast zu einem Leben, zu deiner Ehre. Danke dir dafür, dass du uns gerettet hast und herausgeholt hast aus diesem Weltlauf, damit wir für dich leben und in deiner Gegenwart leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du an uns arbeitest, damit wir wachsen in der Heiligung und im Ausharren, damit unser Leben ein Wohlgeruch wird für dich, damit wir wirklich als Werkzeuge uns von dir gebrauchen lassen für die Werke, die du für uns vorbereitet hast. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, vor allem für die, die nicht das Gefühl haben, dass sie etwas für dich tun könnten oder dass sie etwas mit dir tun können, dass du ihnen hilfst zu sehen, wo du sie haben willst, dass du ihnen hilfst zu sehen, wie sie mit dir leben können, dass du ihnen auch dieses Bewusstsein schenkst, dass sie deine Kinder sind und dass sie wirklich in deiner Hand nützlich und sinnvoll sein können, dass das ihr Lebensziel und Lebenszweck ist, Herr. Ich bitte dich für die, die dir nicht gehören, die nicht gerettet sind, die auf dem Weg ins Verderben sind, dass du sie rufst zur Umkehr, dass du ihnen ein neues Leben schenkst, damit sie mit dir leben können. Ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und uns verändern möchtest. Hilf uns dabei. Amen.